Der Predigttext heute ist Psalm 15. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig lebt und tut, was recht ist, und die Wahrheit redet von Herzen? Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet? Wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht? Wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen? Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet? Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke wieder den Unschuldigen? Wer das tut, wird nimmermehr wanken. Und so treten wir jetzt heute Morgen vor dich, treuer Gott und Vater, und wollen dir zuallererst sagen, dass wir dich rühmen, anbeten und loben wollen. Und wir wollen dir auch sagen, dass wir das ganz arg hoffen und von dir erwarten, dass dieser Gottesdienst uns dazu führt und unser Herz und unser Denken und unser Handeln dazu führt, dass wir dir unser Leben neu weihen und dass wir in dir und durch dich unseren Weg gehen dürfen. Und dass wir das, was du uns aufs Herz legst, dann tatsächlich auch in unser Leben hineinkommt. Wir wollen dir auch sagen, dass wir das wunderbar finden und einfach nicht erfassen können, wie groß du bist, dass du so mächtig bist und dich gleichzeitig so klein machst, dass du dich in unsere Leben hineingibst, uns heute begegnen willst und dass du uns umgestalten willst in dein Bild hinein. Wir danken dir dafür und rühmen und loben dich darüber. Wir wollen diesen Gottesdienst auch so dir anbefehlen, dass du unsere Kinder und all die, die ihnen dein Wort sagen, segnest. Und dass die, die vor deiner Tür stehen, die Tür aufgetan bekommen und hindurchtreten und zu deinen Kindern werden dürfen. Wir bitten dich für deine Gemeinde weltweit. Wir bitten dich für dein Volk Israel. Du handelst, du regierst und du hast alles fest in der Hand. Darauf wollen wir dir vertrauen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen.
Psalm 15. Sie brauchen ein Fragezeichen, ein großes Fragezeichen. Sie brauchen ein Eingangstor und Sie brauchen eine Alltagsliste. Und dann könnte ich mir denken, dass der Psalm seine Kraft, seine Schönheit für uns heute Morgen ein wenig entfalten kann. Ein Fragezeichen, ein Eingangstor und eine Alltagsliste. Wir können diesen Psalm im Leben des David nicht verorten. Wer sich bemüht, scheitert in den unterschiedlichsten Hypothesen. Offensichtlich scheint das auch für die Auslegung dieses Wortes Gottes nicht relevant zu sein. Aber was klar ist, dass gleich am Anfang ein riesengroßes Fragezeichen auftaucht. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Fragezeichen. Dieses Fragezeichen, was da am Anfang vom Psalm 15 steht, das ist kein einfaches Fragezeichen. Das ist ein ganz wesentliches, riesengroßes Fragezeichen. Dieses Fragezeichen stellt uns doch die Frage: Gott, wer darf denn zu dir? Gott, wer bleibt denn bei dir? Gott, wie kommt man denn zu dir? Wer ist denn so gut, so wichtig, so richtig, so heilig, dass er zu dir kommen kann? Ein riesengroßes Fragezeichen. Nur verstehen Sie, wenn das Fragezeichen auftaucht, oder anders formuliert, allein dass das Fragezeichen in Ihrem Leben auftaucht, ist ein riesengroßes Geschenk. Bei ganz, ganz vielen Menschen taucht das Fragezeichen entweder nicht auf oder es wird nicht wahrgenommen. Beides dramatisch. Wenn allein das Fragezeichen schon auftaucht, ist in ihrem Leben ein Wunder passiert. Das Wunder der Frage nach dem lebendigen Gott. Denn da sind wir uns schnell einig, die absolute Majorität, auch in unserem gesellschaftlichen Umfeld, bei denen steht das Fragezeichen kaum, nie, ganz selten oder ganz klein im Raum. Wenn in Ihrem Leben dieses Fragezeichen schon früher aufgetaucht ist oder vielleicht jetzt gerade auftaucht, dann ist da ein Wunder passiert. Dass die Frage bei mir auftaucht, mein Gott, du bist, und wenn du bist, was hat das für eine Auswirkung auf mich? Und dann taucht die Frage nicht so billig auf. Wir kennen auch diese billige Gottesfrage, religiöse Kleinkram wegzuwischen, nicht ehrlich gemeint, Schaumschlägerei. Wir kennen diese bescheuerte, vorwurfsvolle Gottesfrage, wo ein Mensch noch nicht geschnallt hat, was für eine kleine, armselige Kreatur er ist gegenüber dem lebendigen Gott. Wir kennen die freche Gottesfrage. Darum geht's alles überhaupt nicht. Sondern hier kommt eine ganz andere Gottesfrage. Hier ist was traumhaft Schönes passiert. Ein normaler Mensch in all seiner Dunkelheit, in all seiner Kleinheit, in all seinem furchtbaren Eingesperrtsein in die geistige Dimension dieses Weltsystems stellt sich diese Frage. Wow, wenn das passiert, Riesengeschenk. Wenn dieses Lebensfragezeichen bei Ihnen aufgetaucht ist, wann auch immer das gewesen sein soll, dann danken Sie Gott dafür. Dann danken Sie Gott dafür. Ja, ich weiß, durch das Fragezeichen wird das Leben nervig. Durch das Fragezeichen stellen sich ganz viele Grundsatzfragen. Durch das Fragezeichen bleibt nichts mehr, wo es ist. Aber das ist doch sowas von egal. Hauptsache, dieses große Lebensfragezeichen ist bei Ihnen aufgetaucht. Wenn das nicht bei Ihnen auftaucht, dann bleiben Sie in diesem kleinen Mini-Radius einer menschlichen Existenz, für die das gilt, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 4 sagt: Der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Sie schnurren zusammen auf diesen letzten kleinen Mini-Radius. Aber das ist kein Menschsein im eigentlichen Sinn. Menschsein im eigentlichen Sinn ist immer Menschsein im Bezug und von Gott her. Ohne den Gottesbezug fehlt aus der Perspektive Gottes dem Menschen in der Qualität des Menschseins das eigentliche, wesentliche, letzte. Die Frage nach Gott schafft eine Radiuserweiterung. Die Frage nach Gott schafft einen enormen Dimensionsfortschritt. Sie treten heraus aus der Dumpfheit, furchtbarer Dumpfheit unserer Welt. Sie treten heraus aus der Enge. Sie treten heraus aus der Kleingeisterei. Sie treten heraus aus dem furchtbaren Eintopf aus Weltanschauung und innerweltlichen Religionssystemen und haben diese Chance, diese Frage zu stellen. Ganz unterschiedlich die Vorgeschichte, warum diese Frage auftaucht. Vielleicht taucht diese Frage bei Ihnen auf, weil Sie im christlichen Raum aufgewachsen sind und freundlicherweise allmächtiger Gott Ihnen da schon einmal die Tür weit geöffnet hat, damit die Gottesfrage bei Ihnen ankommen kann. Aber es gibt auch die ganz anderen Anstöße. Wenn Sie mit Menschen ins Gespräch kommen, wie Sie auf die Gottesfrage gekommen sind, wie dieses Fragezeichen in Ihrem Leben aufgetaucht ist, dann sind es ganz unterschiedliche Dinge. Manches Mal, wenn ich mich an die Gespräche erinnere, in meinem Umfeld manches Mal, waren es Beerdigungen, die bei dem einen oder anderen das Fragezeichen aufkommen ließen. Da steht man plötzlich an einem Ort, wo man gar nicht stehen will und ist bei einem Termin dabei, wo man denkt, das könnte jetzt auch mich getroffen haben. Was ist eigentlich das Menschsein? Was ist das Leben? Was betrifft uns das jetzt? Und plötzlich steht, oh Gott sei Dank, die Frage im Raum. Wer bist du, Gott? Und wenn du bist, was bedeutet das für mich? Andere haben große Krisen als Ausgangspunkt für die Gottesfrage, ja selbstverständlich. Furchtbare Erfahrung, schwierige, notvolle Erfahrung, aber letztendlich heilvoll und gut, weil das kleine innerweltliche System zerdeppert und dann tatsächlich ein Durchbruch geschieht, das Wesentliche eigentlich in den Blick zu bekommen, nämlich die Frage nach dem lebendigen Gott. Andere, die schauen sich die Weltgeschichte an und kriegen tatsächlich über dem Chaos und Durcheinander der Weltgeschichte die Frage nach Gott. Die Nächsten stehen vor dem Phänomen Israel. Sag, was geht da eigentlich ab? Was passiert da eigentlich mit diesen paar wenigen Millionen auf diesen paar wenigen Quadratkilometern? Was läuft da eigentlich ab seit Jahrtausenden dieser Geschichte? Wer ist denn der, der dahinter steckt, hinter diesem Geschehen, hinter diesem Volk, mit allem, was dazugehört? Die anderen tauchen über die Naturwissenschaft ein, die Gottesfrage. Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Wenn die Frage auftaucht, dann sind sie im Kontext vom Apostel Paulus im Römerbrief in Kapitel 2. Im Römerbrief in Kapitel 2 nimmt er die Mensch mit hinein und sagt, das ist doch jetzt die Frage, die Gott euch in euer Leben hineinstellt. Dass er fragt, auf euch zukommt und nach eurem Maßstab, nach euren Werten, nach eurem Leben fragt. Er fragt nicht nach eurer Gesinnung, nicht nach euren moralischen Gefühlen. Er fragt nach den Taten. Der Täter der Tora, so heißt es im Römerbrief Kapitel 2, der das Gute getan hat, das ist der Schlüssel. Und nicht nur ab und zu und in der Dosis, sondern der grundsätzlich mit der ganzen Wesenhaftigkeit in diesem Guten zu Hause ist. Der darf weilen, der darf dann tatsächlich wohnen an diesem Ort. Und natürlich, wenn die Gottesfrage auftaucht, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Die einen rutschen bei aller Gottesfrage dort noch wieder ab, in den alten Nebel, in die alte Dumpfheit, arrangieren sich mit irgendeiner Weltanschauung, irgendeiner Religion und dämmern dann weiter vor sich hin. Und andere stoßen durch zum Evangelium. Ich weiß nicht, wie es ihnen gegangen ist. Ich weiß auch nicht, wer jetzt an dieser Stelle dabei ist, hier in diesem Raum oder zuhört, das mitkriegt und sagt, ja, eigentlich habe ich die Gottesfrage immer noch in meinem Leben. Und aus der Gottesfrage ist noch kein Ausrufezeichen geworden. Denn das wäre es natürlich, wenn aus der Gottesfrage ein Ausrufezeichen wird. Wenn ich aus diesem angefragt werden durch Gott, aufwachen für Gott, dann tatsächlich bei einem Ausrufezeichen lande, bei meinem Gott, beim lebendigen Gott lande. Also die Gottesfrage, dieses riesengroße Fragezeichen, dass es da ist, wenn es denn da ist, das ist ein riesengroßes Geschenk, das ist das eine. Das zweite Wichtige natürlich ist dieses Eingangstor. Und dieses Eingangstor, das findet sich ja hier im Psalm 15 versteckt, indem man natürlich von diesem Text und von ähnlichen Texten immer wieder auf diese Idee kommen kann, ich betone es, kommen kann, dass es in irgendeiner Weise eine Einlassliturgie gegeben haben könnte am Tempelbereich. Wir haben dafür kein letztes Dokument, wir haben nur die einzelnen Texte. Denn immer wieder finden in der Bibel solche Frage- und Antworttexte statt. Wir haben sie zum Beispiel in dem berühmten Adventspsalm. Da lesen wir immer treu, die zweite Hälfte macht hoch, die Tür, das Tor macht weit. Ja, sicher, aber da ist ja schon die Tür und das Tor. Nur jetzt die Frage, wer darf denn rein in diese Tür? Das wird vorher beantwortet. Das machen wir am Adventszeit, das lesen wir dann nicht. Denn da heißt es, wer darf auf des Herrn Berg denn gehen? Und wer darf denn stehen an seiner heiligen Stätte? Antwort, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Und das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt und das sucht sein Antlitz, Gott Jakobs. Und die dürfen rein. Oder noch deutlicher in Jesaja 33, da haben wir es auch nochmal in diesem Wort Gottes, wenn es denn dann heißt, wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen könnte? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann? Das ist Gott. Das kann nur der, der in Gerechtigkeit wandelt, der redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst, seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, wer seine Ohren zustopft, dass er nichts von Blutschuld höre und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe. Der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und sein Schutz sein. Wieder dieses Rede-Antwort-Ding, wieder ein Eingang, wieder ein Tor, wieder etwas, wo ich die Frage habe, wie komme ich denn da rein? Und tatsächlich, man muss ja irgendwie da reinkommen. Denn der berühmte Psalm 118 sagt uns ja dann, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Jetzt sind sie dann tatsächlich drin. Oder auch im Propheten Jesaja im 26. Kapitel. Da ist dieses Tor. Und dieses Tor geht zum Tempel. Und der Tempel ist der Ort der Begegnung mit Gott. Und wenn ich diesem Gott begegnen will, dann brauche ich einen ganz entsprechenden Standard. Ich muss da natürlich reinkommen und muss diesem Gott entsprechen, wenn ich da reingehe. Ich war draußen, ich will da rein. Wie komme ich da rein? Was sind die Einlassbedingungen? Wir haben das selbst bei Jesus. Erinnern wir uns an die Bergpredigt. In der Bergpredigt kann uns Jesus das so sagen, wenn du dann am Tempel bist und in den Tempel reingekommen bist und während du im Tempel stehst, in der Gegenwart Gottes stehst, merkst du, dass dein Lebensstil nicht dem Ort entspricht, wo du gerade bist, dann klär erst einmal deinen Lebensstil und dann komm wieder her und bring dein Opfer. Also der Gedankengang ist überall da. Das Thema vom Tor, das Thema von der Tür, das Thema vom Einlass zum lebendigen Gott. Und natürlich, wir merken und spüren das sehr schnell und wissen es da auch vielfach, dass es jetzt ja nicht nur um einen Tempel im Alten Testament geht und nicht nur um eine kultische Reinheit, sondern dass es darum geht, tatsächlich in der Gemeinschaft bei Gott anzukommen und in der Gemeinschaft bei Gott auch bleiben zu dürfen. Und das ist ja die Überraschung am Schluss. Denn die Frage, die ja der David gestellt hat, war ja, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Dann kommt der 11-fache Einlasskatalog und dann kommt die Antwort. Und die Antwort müsste ja logischerweise heißen, der darf jetzt weilen und wohnen auf deinem heiligen Berg. Aber die Einlassformulierung lautet ganz anders. Die heißt nämlich dann, wer denn das tut, der wird in Ewigkeit nicht mehr wanken. Jetzt merken wir, jetzt geht es um viel mehr als die Teilhabe an irgendeinem Opferfest. Jetzt geht es um das ganz, ganz Große. Ich werde in Ewigkeit nicht wanken. Ich werde einen Felsengrund haben, wenn ich so in die Gemeinschaft mit Gott hineingekommen bin. Wenn wir das Thema vom Eingangstor haben, dann merken wir vom Psalm 15 her, dass unser Horizont immer größer wird. Im Grunde genommen tatsächlich vom Anfang der Bibel, den ersten paar Seiten, bis zum letzten Blatt. Denn auf den ersten paar Seiten geht die Türe zu. Auf den ersten paar Seiten geht die Türe zu. Der letzte Vers von 1. Mose 3 heißt, dass der lebendige Gott einen Wächter vor die Tür stellt. Einen Cherub, ein flammendes Schwert. Damit niemand in die Nähe des lebendigen Gottes zum Baum des Lebens mehr komme. Die Tür ist zu. Und das Irre ist, auf der allerletzten Seite der Bibel ist die Tür ganz auf. Offenbarung 22, paar wenige Verse, wo die Bibel aufhört, lesen wir, selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in diese Stadt. Erste Seite der Bibel, Tür zu. Letzte Blatt der Bibel, Tür auf. Was ist passiert? Die Tür ist zu. Die Tür ist mehr zu, als die meisten von uns ahnen. Meistens haben wir da irgendwie so einen Durchschnittsgedankengang und denken, ja, also irgendwie halbwegs, klar, wir haben das ein oder andere Problem. Natürlich, selbstverständlich. Aber weh zu die Tür ist, das entdeckt der, in dem das Fragezeichen hochgekommen ist und der halbwegs ein ganz klein wenig angefangen hat, Gott zu erkennen. Jesaja 33, wie sollte ich wohnen bei heiligem Feuer? Wie sollte ich bestehen in der Gegenwart des lebendigen Gottes? Wie wollen wir mit diesem Gott, mit unserem Leben, unserer Biografie, unserem Schaden, den wir angerichtet haben, wie sollten wir bei ihm ankommen? Geht nicht, undenkbar. Die Tür ist absolut zu. Und sie ist zum Glück zu. Dann stellen Sie mal vor, Sie würden reinkommen. Das wäre ja eine einzige Verschmutzung dieses Bereichs, wenn Sie und ich da reinkämen. Wir müssen immer uns klar machen, der Himmel bleibt Himmel, wenn ich draußen bin. Aber der Himmel ist kein Himmel mehr, wenn ich reinkomme. Und damit der Himmel bleibt, bleibt die Tür zu. Sie bleibt zu, sie muss zu bleiben. Sie muss zu bleiben. Gott ist heilig, gerecht, ohne jeden Makel, kein Dunkel, kein Böses, nichts, gar nichts. Hat mit diesem Gott irgendetwas zu tun. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Und je klarer wir das erkennen und sagen, ja natürlich, das stimmt, desto mehr geht die Tür für uns zu. Zu begreifen, das war's, da sind wir raus. Und natürlich, Sie wissen das mit mir. Die Tür wird auch nicht dadurch aufgehen, dass wir jetzt ein wenig uns versuchen zu engagieren. Das ist doch Pipifax. Und Peanuts. Das sind ihre kleinen religiösen Konditionierungsbemühungen. Das sind Ihre albernen Performance-Auftritte. Meinen Sie, Sie könnten den allmächtigen Gott damit täuschen? Mit dem Gespiele? Mit dem Gemache? Und er wüsste nicht, was in Ihrem und meinem Herzen an Bösem ist. Er wüsste es nicht. Er kennt alle unsere Gedanken, alle unsere Emotionen. Und selbst die, denen wir uns gar nicht mehr bewusst sind, ist vor ihm offenbar. Und dann spätestens dann merken wir, die Tür ist wirklich zu. Und zu. Und jetzt natürlich, das ist ja für uns die Botschaft, dass dieser Psalm 15 ist, der sowas vom Neuen Testament durchdrängt, dass wir gar nicht anders können, als zu sagen, mein Gott, was für ein Glück, dass es da den großartigen, einzigartigen, unvergleichlichen Türöffner gibt. Dass es einen Türöffner gibt. Dass es einen gibt, von dem die Offenbarung Kapitel 1 sagt, fürchte dich nicht, ich war tot und sieh, ich bin lebendig und ich habe die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel zu allen Orten. Ich kann überall hin. Da, wo ich aufschließe, ist aufgeschlossen. Da, wo ich zugeschlossen habe, ist zugeschlossen. Und wenn ich, Sendschreiber an die Gemeinde Philadelphia, wenn ich aufschließe, dann bleibt er auch auf. Und er hat aufgeschlossen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat aufgeschlossen. Sie kennen dieses inzwischen ein Viele von Ihnen kennen das inzwischen ein halbes Jahrtausend alte Adventslied und Weihnachtslied. Heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub, 1. Mose 3, 24, der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lobpreis, Ehre und Dank. Tatsächlich, der hat aufgeschlossen. Und dieses Aufschließen von Jesus, das war seine Tat. Das war seine Tat. Und diese Tat des Aufschließens des Himmels, die hat ihn, den Sohn Gottes, sein Leben gekostet. Denn in seinem Sterben am Kreuz auf Golgatha, hat er alle unsere Schuld, alle unsere Unreinheit, alle unsere Sünde in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an dieses Kreuz getragen. Es ist das eine einmalige Opfer, wie der Hebräerbrief es uns sagt. Und jetzt haben wir, Hebräer 10, einen freien Zugang. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Und die Tür ist auf, das heißt tatsächlich, Menschen, die das in Jesus Christus für sich annehmen, können jetzt tatsächlich von sich sagen, durch die Reinigung von Jesus Christus bin ich frei von aller Schuld und aller Sünde. Sein Blut wäscht mich rein. Aller Schaden ist gut. Ist ja eigenartig, dass diese Grundwahrheit des Evangeliums uns, je älter wir werden, desto wichtiger wird. Zu begreifen, mein Gott, was für ein Geschenk ist das. Und es ist nicht nur dieses grundsätzliche, einmalige Geschenk, sondern es ist ja dieses Geschenk, was Sie und mich in den Himmel transportiert. Denn es ist ja nicht so im biblischen Denken nach dem Motto, du hattest ein riesen verschuldetes Konto, der allmächtige Gott nimmt dir alle deine Schulden weg, er stellt dein Konto auf null, vielleicht sogar noch ein kleines Vermögen da drauf und jetzt hast du die zweite Chance und jetzt aber, gib Gas. Vermassel nicht die Chance. Und dann wissen Sie ganz genau, wenn ich das auf meiner Ding den zweiten Anlauf mit dem gleichen Grundsatz wieder angehe, werde ich in der gleichen Soße wieder landen. Ich brauche doch nicht nur die einmalige Vergebung, ich brauche eine Transformation meines Systems. Mein Herz muss ein anderes werden. Und deswegen sagt schon der Prophet Hesekiel, wenn der Messias kommt, dann werdet ihr einen neuen Geist kriegen. Dann nimmt er das steinerne Herz aus euch raus. Dann gibt euch ein neues, ein fleischernes Herz. Dann wird der Wille, den Gott euch gegeben hat, auch von euch getan werden können. Er wird eine Transformation, eine Neuschöpfung bringen. Ist jemand in Christus, dann ist das Alte vergangen, Neues, eine neue Kreatur ist geworden, tatsächlich. Und jetzt darf ich und sehe, die wir in Jesus Christus unseren Halt, unser Leben, unser Glück gefunden haben, wissen, dass mein Leben gedeckt ist von der Vergebung in Jesus Christus. Ja, das ist so. Und dass meine Zukunft bestimmt ist von der weit offenen Tür in die Welt des lebendigen Gottes. Aber eins ist auch wichtig. Jeden einzelnen Tag, den Sie mit mir leben, ist ein Tag mit der offenen Tür der Gerechtigkeit unseres Gottes. Jeder Tag. Ich werde nie mehr außerhalb dieses Raumes leben. Sondern ich darf eingehen in seine Gegenwart an jedem Tag neu. Seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit, seine Treue sind jeden Morgen neu. Was für ein Vorrecht. Sie und ich, die wir schon so lange mit Jesus unterwegs sind, wissen, dass je länger wir sind, desto zu schätzen, desto mehr zu schätzen. Dass wir wissen, ich muss nicht mit den Altlasten von gestern, vorgestern, vor der Woche, vor einem Monat, vor einem Jahr weiterleben. Ich darf sie vor dir an deinem Kreuz gereinigt wissen und werde von dir neu hineingestellt in diesen Raum der Gegenwart von Jesus Christus. Was ist das für ein absolutes Geschenk? Das ist das Glückseingangstor. Jesus ist mein Glückseingangstor und ich gehe es mit ihnen in immer größerer Selbstverständlichkeit. Jesus, da bin ich wieder, Tür ist auf, ich gehe rein, ich bin bei dir. Ich danke dir dafür, was meine Vergangenheit betrifft, was meine Zukunft angeht und was meine Gegenwart angeht, bin ich durch dieses Tor hindurchgegangen. Nein, nicht, weil Sie und ich uns schon so moralisch erhoben haben, dass wir von den 11 Dingen schon die ersten 8 erledigt hätten. Sondern im Wissen davon, dass bei der Unfähigkeit meines Menschseins sein Blut meinen Schaden gut macht. Was für ein Geschenk. Am 1. April des Jahres 1989 waren meine Frau und ich in Wien. Und am 1. April des Jahres 1989 war die ganze Stadt in einem Aufruhr. Nein, nicht wegen uns, keine Sorge. Wir mischten uns unter die Millionen, die da drin waren. Denn an dem Tag wurde die letzte österreichische Kaiserin zu Grabe getragen. Zita, endlos langer Name dahinterher, habe ich mir nicht gemerkt, aber Zita. Zita wurde am 1. April 1989 beerdigt. Das war die Frau vom letzten österreichischen Kaiser, von Karl I., Abdankung 1918. Der Mann starb dann 22 und sie hat fast noch 70 Jahre weiterleben dürfen, müssen, können, sollen. Auf jeden Fall fast 100-jährig starb diese letzte Kaiserin Österreichs. Und tatsächlich, lebt natürlich im Exil, durfte sie nach ihrem Sterben in Österreich beerdigt werden. In Wien, wie es gehört, anständig, wo die Kaiser alle sind, in der Kapuzinergruft. Und jetzt kommt also dieser Sarg mit dieser letzten österreichischen Kaiserin. Sie können sich vorstellen, was da in Wien los war, mit oder ohne Monarchie, das war das Ereignis. Kommt dieser Sarg an die Kapuzinergruft in Wien. Und vor der Kapuzinergruft steht der Wächter der Kapuzinergruft. Wer begehrt Einlass? Und da kommt der entsprechende Zeremonienmeister und zitiert alle wunderbaren Titel von Zita. Sie können sich vorstellen, die hieß ja nicht nur Andrea Schäfer, fertig, Ende aus, sondern konnte man einen langen Satz machen, Herzogin von da und Fürstin von dort und Durchlaucht von hier und das ist ja der komplette Wahnsinn. Und die Antwort des Chefs der Kapuzinergruft lautet, ich kenne sie nicht. Bäm. Er klopft nochmal, zweites Klopfen, langes Ritual, uralt, können Sie nachlesen. Das Ganze sind gerade nochmal. Und die Antwort aus der Kapuzinergruft, ich kenne sie nicht. Drittes Klopfen, wer begehrt Einlass? Und das System mit dem Sarg sagt nur den einen Satz, ein sündiger, sterblicher Mensch. Tür geht auf. Und da geht es nur um ein bescheuertes altes Ritual. Und da geht es nur um einen Sarg. Und doch, merken Sie, was dahinter steckt? Merken Sie was? Was wollen Sie denn machen? Was wollen denn Sie und ich machen, wenn wir da ankommen bei ihm? Und wir werden alle bei ihm ankommen. Was wollen Sie machen? Wenn alle Performance-Vorstellungen zu Ende sind und nur noch Sie und ich mit unserer ganzen menschlichen Existenz und dem ganzen Salat einer jahrzehntelangen Biografie vor ihm stehen. Was wollen Sie dann machen? Wer begehrt Einlass? Dann verlassen Sie sich mit mir lieber auf den Satz, den Zinzendorf so sehr geliebt hat. Und den er selbst oft zitiert hat und das Lied noch mit 3 Strophen verlängert hat, weil es ihm so wichtig war. Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen. damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Wer begeht Einlass? Herr Jesus, einer von denen, für die du dein Leben gelassen hast. Einer von denen, die genau wissen, wenn du das nicht getan hättest, wäre es nicht gut, wenn du mich da reinlassen würdest. Denn dann würde der Himmel nicht mehr Himmel sein. Aber weil du das für mich getan hast und weil du dein Blut für mich vergossen hast und weil dein Blut allen meinen Schaden gut macht, darum begehre ich Einlass und habe sogar Anspruch auf Einlass. Ich habe sogar die Gewissheit auf Einlass. Und mit der Gewissheit, liebe Schwester, lieber Bruder, dürfen wir heute schon glücklich leben. Glücklich leben. Und genießen dieses Glückseingangstor, das Jesus heißt. Jeden Tag neu. Und wer dieses Glückseingangstor nutzt, das Jesus heißt, der wird bewahrt vor Stolz. Der wird bewahrt vor Stolz. Der bewahrt vor Überheblichkeit auch gegeneinander. Vor Rankings, die wir da nonverbal und verbal und sonst irgendwie aufbauen zwischen uns. Weil wir alle miteinander wissen. Alle miteinander wissen. Das ist unsere Eingangsberechtigung. Und wer dieses Glückseingangstor nutzt, der wird auf der anderen Seite bewahrt vor der Verzweiflung. Vor diesem unendlichen Loch, das sich auftut, wenn Sie an Ihre Biografie denken und an den Schaden denken, den Sie in Ihrem Leben verursacht haben. Und dann wissen, nein, mein Gott, dieses Glückseingangstor hat meinen Schaden gut gemacht und bewahrt mich vor der Überheblichkeit und lässt mich in der Dankbarkeit und der Anbetung hineingehen in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und das geschieht nicht nur dann, wenn Sie am Tag Ihres Sterbens sind, sondern das geschieht täglich. Herr Jesus, hier bin ich wieder. Einer von den Deinen. Einer mit Altlasten. Einer mit einem kaputten Herzen. Einer mit Schaden. Aber Dein Blut, die stehen auch heute für mich und für mein Leben ein. Und wissen Sie, wer das Glückseinfallstor nutzt, dessen Leben verändert sich auch intensiv in der Wahrnehmung der anderen Menschen. Denn je klarer und selbstverständlicher Sie für sich dieses Glückseinfallstor nutzen, dieses Glückeingangstor nutzen, das Jesus heißt, desto mehr sehen Sie die anderen auch unter dieser Überschrift. Und dann drängeln wir uns fröhlich an diesem Glückseingangstor und gehen da miteinander ein und stehen mit unserer durch Christi Blut gedeckten Vergangenheit, seiner Zukunft, für die er einsteht, und im Heute vor ihm miteinander durch das Glückseingangstor am Kreuz von Jesus. So lebt Gemeinde Jesu. Und merken Sie was? Das hilft Ihnen sogar, die noch anders wahrzunehmen, die noch nicht das Glückseingangstor für sich nutzen. Weil Sie plötzlich merken, das wär's. Das wär's. Das ist die Lösung. Darauf weisen wir hin. Nicht auf irgendwelches christliche Training, nicht auf irgendwelchen Schaum, nicht an irgendwelche Äußerlichkeit, sondern darauf weisen wir hin. Komm zu diesem Jesus mit deinem Schaden. Er macht deinen Schaden gut. Du darfst in seine Gegenwart gehen. Neben dem Fragezeichen und diesem Glückseingangstor hätten wir jetzt fast die Liste vergessen, oder? Und Sie sagen sich schon, warum kommt er nicht auf die Liste zu sprechen? Keine Sorge, ich habe die Liste nicht vergessen. Die Liste hat einen wunderbaren Platz. Haben Sie da durchgezählt? Auf dieser Liste sind, je nachdem, wie man das haben will, da ist die Auslegung Vater des Gedankens, 11 oder 10 Teile. Wenn Sie 10 Teile finden, dann wollen Sie zum Ausdruck bringen, das erinnert an die 10 Gebote. Wenn Sie 11 Teile bringen, dann haben Sie richtig gezählt. Und dann sind Sie in der Spur, wie auch die jüdische Auslegung sagt. Nämlich, dass die jüdische Auslegung sagt, die 613 Gebote, die es ja gibt, die hat erstaunlicherweise David auf 11 zusammengefasst. Und das sind seine 11. Und wir sind uns sofort einig, die 11 oder 10, je nachdem, wie Sie wollen, die 11 oder 10 sind ja nicht jetzt das Gesetz oder die Tora oder der Wille Gottes. Es ist ja nur ganz exemplarisch. Es ist stellvertretend. Und natürlich haben alle entdeckt, was sie auch gemerkt haben. Erstaunlicherweise geht es nicht um Kultregeln. Also es ist nicht gefragt, hast du das richtige Opferschaf dabei? Hast du schon dein Todaropfer heute gebracht? Bist du angemeldet für das Brandopfer oder wie auch immer? Sondern es sind ganz, ganz, ganz praktische Dinge. Und nochmal spannend, gar nicht praktische Dinge nur für sie, sondern diese 11 Dinge, die stellvertretend sind, sind alles in Beziehung gesehene Dinge. Also für das Miteinander. Berühmte zweite Seite der 10 Gebote, die Tafel, die das Miteinander regelt. Und jetzt merken wir, das wird ganz praktisch, es wird ganz alltäglich. Und natürlich auf der einen Seite haben wir gesagt, Herr mein Gott, als Einstiegskriterium für mich, für mein Leben, nie und nimmer, ist jetzt die Liste weg? Nein, glauben Sie mir, die Liste ist noch da. Die Liste ist da. Und zwar nicht nur diese 11, nein, noch viel, viel mehr. Denn das Spannende für uns Menschen, die wir an Jesus Christus glauben, ist, wir haben eine Liste. Oder besser gesagt, Gott hat eine Liste. Oder noch klarer gesagt, Gott hat einen Willen. Oder noch klarer, Gott sagt uns, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Und, oh dem Ewigen sei Dank, vollkommen zeit- und gesellschaftsunabhängig. Das macht ihm sowas überhaupt nichts aus, was die Majorität auf dieser Erde denkt. Das ist schon frappierend. Er fragt nie, was denkt man heute? Was kommt wie an? Kann man das noch so sagen? Vokabeln, die Gott fremd sind, erfrischend fremd. Er sagt, ich bin Gott, das ist mein Wille, das habt ihr zu tun. Und je länger wir denken, desto mehr sagen wir Allmächtige, wir beten dich darüber an. Wir sind sowas von befreit, indem wir aus der Vergänglichkeit menschlichen Denkens, Machens, Empfindens, Regeln geben und Regeln aufhebens gelandet sind bei dir und deinem heiligen, einmal gesetzten Willen. Wir danken dir für die Liste. Erster Punkt. Zweiter Punkt bei der Liste ist, diese Liste, die da ist, diese Liste, die ist ja jetzt nicht mehr meine Liste, mit der ich in den Himmel komme. Denken Sie bitte dran, mit der Liste kommen Sie eben gerade nicht in den Himmel. Das haben wir geklärt. Wenn Sie wieder anfangen, mit der Liste in den Himmel zu kommen, haben Sie das ganze Evangelium komplett auf den Kopf gestellt. Menschen, die an Jesus Christus glauben, kommen nicht aufgrund der Erfüllung ihrer Liste in den Himmel. Sondern sie kommen in den Himmel und kriegen eine Liste. Ja, sie kriegen eine Liste. Und was machen sie jetzt mit dieser Liste? Was machen sie denn jetzt? Jetzt haben sie alles gekriegt. Sie sind durch das Glückseingangstor hineinmarschiert und jetzt sagt Gott hier, darf bei mir Leben sein. Und sie sagen als einzig vernünftige Antwort, mein Gott, wie kann ich jetzt reagieren? Wie kann ich mit meinem Leben, meinem Kleinsein, das bisschen Zeit, was ich noch habe, wie kann ich reagieren? Und dann schiebt er mir eine Liste rüber. Und dann schiebt er mir eine Liste rüber und sagt, hier Andreas, hier, danke, finde ich gut, Herr. Sag mal her, was steht auf meiner Liste? Das verrate ich Ihnen nicht. Das verrate ich Ihnen nicht. Aber gehen Sie doch zu ihm und fragen ihn, was auf Ihrer Liste steht. Das ist es doch. Herr Jesus, was steht heute auf deiner Liste für mich, mit dem ich dir eine Freude machen kann. Das ist es. Glauben Sie mir, da stehen erstens Sachen drauf, sehr überraschend bei Gott, die Sie auf jeden Fall tun können. Da stehen nicht Dinge drauf, die Sie nicht könnten. Können Sie ganz beruhigt sein. Da stehen zum Zweiten sehr oft Sachen drauf, an die Sie gar nicht gedacht haben. Und da stehen sehr oft Dinge drauf, wo Sie denken, oh nee, Herr Jesus. Aber das ist deine Liste. Und ich will deine Liste für mich. Ich will sie für mich. Ich will nicht irgendwas heute machen. Ich will deine Liste. Herr Jesus, gib mir deine Liste. Und da setzen Sie sich hin und der Montag kommt und dann sagen Sie ihm, Herr Jesus, ich brauche deine Liste. Was steht drauf, Herr Jesus? Und Sie werden überrascht sein. Die Liste ist nicht leer. Die ist nicht leer. Da stehen für den Montag Dinge drauf. Und wenn ich in diese Welt hineingehe mit dieser Alltagsliste, dann kommt da eine Erfüllung in ein so kleines Leben rein, das glauben Sie gar nicht. Weil ich plötzlich unter seinem Befehl, unter seinen Vorgaben, die Dinge abarbeite, die auf seiner Liste stehen. Nein, ich werde nicht perfekt. Ach, Blödsinn, darum geht es doch gar nicht. Nein, das ist nicht fehlerfrei. Darum geht es doch gar nicht. Es geht um was ganz anderes. Es geht doch darum, dass er mit seinem Willen in mein Leben hineinkommt, der ich in seiner Gegenwart leben darf und mir jetzt die Ermöglichung schenkt, anders leben zu können. Wie sollte ich, der ich herausgeholt wurde aus der Sünde, der ich herausgeholt wurde aus dem ganzen Siff, wie sollte mir das egal sein, wenn mein Herr mir seine Liste rüberschiebt? Heute ist damit nicht klar. Kommen jetzt die Ausleger von Martin Luther angefangen, über Spurgeon, all die ganzen Koryphäen und nehmen das Thema auf und sagen, das ist jetzt unsere Chance, in meiner Sprache, in dieser Liste unseres Gottes jeden Tag zu Hause zu sein. Sie können die Sprache des Paulus nehmen, aus dem Kolosserbrief ausziehen und anziehen. Sie können den Gedankengang nehmen, wie Gott charakterprägend unterwegs ist. Sie können die unterschiedlichsten Welten nehmen. Alles ist, alle Welten, das ist jetzt für Sie selber nicht mehr schwierig. Aber wichtig ist, Herr, gib mir deine Liste. Und dann darf ich auch mal fragen, Herr, das, was ich da gerade tue, steht das da auf deiner Liste? Und dann ist es gut, wenn man mein Gott mir sagt, nö, habe ich nicht draufgeschrieben, das kommt von dir. Meinst du, Herr, ich soll das lassen? Und er mir sagt, wäre eine gute Idee. Mach doch das, was ich draufgeschrieben habe. Aber wissen Sie, was Sie und ich tun müssen? Sie merken es doch. Sie müssen zu ihm. Sie müssen jetzt zu ihm. Sag, Herr, ich will deine Liste für mich. Und ich bitte dich um die Gnade, um die Freundlichkeit, um die Güte, um das Glück, dass ich deine Liste bekomme, erkenne und umsetze. Das ist Psalm 15. Psalm 15 sagt Ihnen, was für ein Geschenk, wenn das Fragezeichen bei Ihnen angekommen ist und aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen wurde. Psalm 15 sagt Ihnen, Sie haben mit mir das Glückseingangstor gefunden, Jesus. Und mit diesem Glückseingangstor werden Sie jeden Tag leben, bis in alle Ewigkeit und nicht mehr wanken. Und Psalm 15 sagt Ihnen, Herr Jesus, ich brauche meine Liste. Denn ich will, dass dieser Sonntag oder ich will, dass dieser Montag so gelebt wird, dass er eine Antwort ist von mir auf das, was du mir bist und was ich durch dich habe. Gib mir deine Liste für mich. Komm, wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir und ganz, ganz viele in unserer Runde können das sofort bestätigend sagen, dass irgendwie in unserem Leben dieses Fragezeichen aufgetaucht ist. Dass du uns nicht in einer Welt ohne dich gelassen hast. Dass du einen Weg gefunden hast, dich uns zu offenbaren. Dass wir nicht in der Dumpfheit der Jesuslosigkeit geblieben sind. Wir danken dir dafür. Pures Geschenk. Deine Gnade. Und ja, wir bitten dich für Personen im Umfeld dieses gottesdienstlichen Geschehens, die in welcher Weise auch immer dieses Fragezeichen vor sich sehen, dass sie zu dir, Herr Jesus, kommen und aus diesem Fragezeichen nach Gott das Ausrufezeichen von Jesus wird. Das ist unser Gebet. Und dann, Herr Jesus, danken wir dir, dass du die Tür bist. Du bist diese Tür. Und du hast diese Tür zum Vater durch dein stellvertretendes Sterben weit aufgemacht und sie bleibt offen für immer. Niemand macht die mehr zu. Und jetzt gehen wir einmal und immer wieder und letztendlich in die Ewigkeit hinein durch diese Tür. Und wir danken dir von ganzem Herzen für diese Grundlage unseres Lebens, für diese Tür. Für dich und deine Gerechtigkeit, Herr Jesus Christus. Dieses Tor der Gerechtigkeit ist für uns, die Gerechtfertigten in Christus, weit offen. Danke. Lass uns so uns selber sehen, lass uns so unsere Geschwister sehen, lass uns so deine Menschen sehen. Denn so siehst du uns. Und dann, Herr Jesus. Ja, wir bitten wirklich darum, wir bitten als diese Beschenkten, als die es unendlich gut haben bei dir, wir bitten dich, gib uns deine Liste, für uns ganz persönlich. Und lass uns mit der Liste dir eine Freude machen. Dank sei dir, unserem Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.